Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcasts Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Und wie gewohnt bin ich Marcel Leist, Portfolio-Manager aus dem Portfolio und Generationenmanagement, hier Ihr Podcast-Host und habe heute den wunderbaren Tobias Basse bei mir aus dem Makro-Research.
Ja, wunderbar würde ich nicht unterschreiben.
doch, das stimmt schon. Keine falsche Bescheidenheit. Und wir wollen uns heute mal mit dem Thema US-Notenbankpolitik beschäftigen, weil das im Moment ein sehr, sehr relevantes Thema ist und auch ein aktuelles Thema ist. Nicht nur aufgrund der geopolitischen Ereignisse, die uns ereignet haben, sondern eben auch, weil es bei der US-Notenbank einen Führungswechsel gibt, Tobias. Und da werden wir gleich mal drauf schauen. Und ja, auch was ansonsten so in den USA, was das Thema Inflation und Zinsentwicklung uns angucken. Und ganz jüngst ist es ja auch schon so, die ersten Auswirkungen aus den geopolitischen Konflikten, man kann es ruhig sagen, USA-Iran-Konflikt insbesondere, sehen wir am aktuellen Rand auch in den volkswirtschaftlichen Zahlen, zum Beispiel in Inflationszahlen, die erhöht sind. Und darauf wird sicherlich auch die US-Notenbank irgendwie reagieren müssen. Und Tobias, wie ist da eigentlich deine Einschätzung da aktuell? Was haben diese Zahlen zu sagen und wie stellt sich die Notenbank in Amerika diesbezüglich auf?
Ja, das sind verrückte Zeiten mal wieder, nicht, die wir hier beobachten müssen. Und was die Situation für die Notenbank natürlich auch sehr schwierig macht, ist der bei den Konsumentenpreisen im März beobachtbare deutliche Anstieg. Das ist definitiv so. Das ist ausgelöst in ganz, ganz starkem Maße durch höhere Benzinpreise. Das ist der treibende Faktor hier gewesen, ganz, ganz eindeutig. Und das macht es natürlich schwierig, den ursprünglichen Plan umzusetzen. Der ursprüngliche Plan war ja, die Leitzinsen sukzessive abzusenken, um der amerikanischen Wirtschaft zusätzlichen Schub zu geben und vor allem dem Immobilienmarkt noch so ein bisschen Auftrieb zu geben, wo die Zinsentwicklung wirklich ein Problem ist. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und insofern hat es ja auch immer diesen großen und sehr medienwirksamen Druck von Donald Trump auf den sozusagen Amtsinhaber Jerome Powell gegeben. Und da scheint jetzt mit Kevin Warsh jemand an die Spitze der Notenbank zu rücken, der konsensualer mit Donald Trump hier an der Zinsschraube drehen wird. Das aktuelle Umfeld wird aber ein zügiges Handeln nicht möglich machen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt sogar einzelne Notenbanker, die eher über vielleicht sogar steigende Leitzinsen nachdenken. Die sind ja dann aus dem Gremium nicht weg. Warsh muss auch Kollegen überzeugen. Powell hat einen extrem schwierigen Job. Warshs Aufgaben werden nicht einfacher. Das kann man, glaube ich, ganz, ganz klar sagen.
Und wie ist Warsh da diesbezüglich einzuschätzen aus seiner Sicht, nach heutiger Sicht? Ich meine, er ist ja noch nicht Chef, aber er wird es ja bald werden. Gibt es da eine neue Richtung, in die er die Notenbank ausrichten will? Oder bleibt er bei dem, was Powell im Grunde zuletzt verfolgt hat? Was ist deine Einschätzung dazu?
Das wird definitiv Veränderungen geben, das ist definitiv so. Er ist aber in der Summe kein Geldpolitiker, den man jetzt als extrem expansiv bezeichnen muss. Ganz im Gegenteil. Er hat halt etwas andere Probleme und eine doch differenziertere Sicht auf die Dinge. Also was er sehr kritisch sieht, sind die Erhöhungen des Bilanzvolumens der Fed. Also er will unbedingt Quantitative Tightening machen, also das Bilanzvolumen der Fed verringern, weil er sagt, dass das ein sehr künstlicher Weg der Reduktion der Kapitalmarktzinsen in den USA, also am langen Ende vor allem, ist. Und dass das in ganz starkem Maße auf Assetpreise wirkt. Eben über Diskontierungsmodelle haben ja sinkende Zinsen höhere Preise, mehr oder weniger direkt zur Folge. Und nach Auffassung von Kevin Warsh führt das dazu, dass wir Assetpreisinflation bekommen. Dass also insbesondere Aktien und auch Immobilien einen Preisanstieg erfahren, der vielleicht durch die Fundamentaldaten so nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Und das sieht er als großes Problem und er sieht ja auch die Verteilungswirkung sehr kritisch. Also unter Joe Biden hat es Wirtschaftsberater gegeben, die Fed lieber noch expansiver ausgerichtet hätten und Zinsen noch weiter gesenkt hätten. Und die Argumentation von diesen Wirtschaftsberatern war immer, niedrigere Zinsen sind gut, und helfen halt auch den Haushalten mit niedrigeren Einkommen und helfen vielleicht auch Jobs zu schaffen für Menschen, die schwieriger einen gut bezahlten Job finden. Das ist empirisch wahrscheinlich nicht falsch, aber es gibt eben wie so häufig noch einen anderen Transmissionskanal und gerade die Haushalte, die eben über niedriges Einkommen verfügen, haben eher weniger teure Immobilien und eher ein geringeres oder gar nicht vorhandenes Aktienportfolio und profitieren deswegen nicht in dem Maße von dieser Assetpreisinflation. Und insofern hat Vrosch schon einen, aber auch sehr nachvollziehbaren anderen Fokus. Das ist auch eine Herzensangelegenheit für ihn. Und insofern wird er da Kompromisse eingehen müssen, um wirklich Quantitative Tightening zu betreiben. Und der Kompromiss, der sich abzeichnet, offiziell wird er natürlich immer sagen, er ist unabhängig und es gibt da keine Deals. Aber wer Donald Trump kennt, weiß, da gibt es auf jeden Fall einen Deal, sonst wäre Vrosch nicht auf diese Stelle gerückt. Aber dieser Deal ist vielleicht nicht ganz so expansiv, wie einige kritische Kommentatoren jetzt meinen. Und er könnte zum Beispiel sein, dass man das Leitzinsniveau in den USA, womit Vrosch jetzt nicht so große Probleme hat, weiter senkt. Und zwar deutlich in Richtung von 3%. Und dafür Vrosch erlaubt wird, eben auch richtig Quantitative Tightening zu betreiben. Und zwar nicht bei den Staatsanleihen wahrscheinlich, weil das kann der Finanzminister überhaupt nicht brauchen, sondern das würde dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man marktschonend versuchen würde, Mortgage-Backed Securities, die FED ja auch hält, in den Markt zu geben und diese auch aktiv zu verkaufen. Und das wäre so der Deal, den wir eigentlich als sehr wahrscheinlich erachten, der geschlossen ist. Und wenn das so kommt und die Inflation dann im zweiten Halbjahr 2026, gerade im vierten Quartal, sich wirklich nachhaltig beruhigt, wovon eigentlich auszugehen ist momentan noch, dann gibt es durchaus Spielraum für Leitzinssenkungen in den USA.
Der Realzins ist ja im Moment auch positiv, muss man einfach sagen. Das heißt, daraus ergibt sich ja auch ein gewisser Spielraum für Leitzinssenkung, trotz der jetzt zuletzt etwas erhöhten Inflation, weil natürlich auch die USA nicht ganz so ein großes Problem bei den Energiepreisen haben, wie Europa das vielleicht hat, wo die EZB vielleicht noch etwas stärker auch unter Druck steht. Es ist ja in den USA eine ein bisschen andere Situation und vielleicht ist es ja auch so mit Kevin Warsh, dass es da wirklich nochmal so ein Regime-Shift in der Notenbankpolitik dann gibt. Die Frage, die ich mir noch gestellt habe, wenn man natürlich langfristig Assets verkauft oder quantitativ Tightening betreibt und nicht Easing, hat das ja durchaus möglicherweise negative Entwicklung dann auf die Assetpreise, also Immobilien oder auch Aktien, je nachdem, wie man das durchzieht natürlich. Und da stellt sich mir noch so ein bisschen die Frage, wie weit kann man das durchziehen, ohne dann vielleicht auch den Markt zu belasten?
Ja, das hat Kevin Vrosch sicherlich auch im Gefühl, würde ich sagen. Er ist ja ein erfahrener Mann und auch schon länger noch als Notenbanker aktiv gewesen. Ich glaube, ihm ist schon bewusst, dass das eine Herkulesaufgabe wird und dass es nicht so ganz einfach wird, in der aktuellen Situation Quantitative Tightening zu betreiben. Und wenn man das aber marktschonend hinbekommt und wenn das einer kann, dann würde ich sagen, ist er das und das sinnvoll kommentiert und das auch flankiert mit Leitzinssenkungen, dann wird das machbar sein. Und also eine Sache ist auf jeden Fall auch sicher. Die Fed unter Kevin Vrosch und dem Präsidenten Donald Trump will sicherlich nicht dafür verantwortlich sein, den Aktienmarkt in den USA einbrechen zu lassen. Da gibt es dann auch nochmal sozusagen Grenzen der Deals und das wird sicherlich sozusagen eine Nebenbedingung dieses Deals sein, die vielleicht auch nur implizit abgeschlossen ist und das weiß Vrosch aber ganz, ganz genau. Also ich glaube, er hat jetzt nicht meinen Ratschlag nötig, wie man das so geschickt hinbekommt. Wenn ich glaube, dass jemand das hinbekommt, dann ist er es. Die Situation ist aber natürlich nicht einfach, weil die USA eben auch stark verschuldet sind und die Zinslast auch ein riesiges Problem darstellt. Und insofern limitiert das natürlich die Möglichkeit zu Verkäufen von Staatsanleihen.
Ja, ich glaube, Verkäufe von Staatsanleihen würde auch niemand gerne sehen, auch von der Regierung nicht, als auch sicherlich die Marktteilnehmer nicht, wenn da irgendwie den großen Umfang US-Staatsanleihen abgestoßen werden würden von der Notenbank. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass das tatsächlich passieren wird, sondern
das wird nicht passieren. Sind wir uns einig.
Ja, genau. Also wenn, dann werden es andere Assets sein, die da irgendwie abgestoßen werden. Aber auch die muss natürlich irgendjemand auffangen.
Mit entsprechender Vorsicht und wahrscheinlich auch mit entsprechender Vorbereitung. Ich meine, das Finanzministerium unter Bessent ist ja auch gut verknüpft in die Finanzmärkte und in die Wall Street. Man wird da keinen Unsinn machen. Und flankiert mit einer lockereren Geldpolitik ist das ja wahrscheinlich auch darstellbar. Ja. Aber zeigt halt, dass die Geldpolitik eben nicht eindimensional ist und dass sinkende Leitzinsen nicht notwendigerweise extrem expansive Ausrichtung der Geldpolitik implizieren müssen. Wobei man auch bedenken muss, wir glauben, dass die Inflationsentwicklung in den USA doch deutlich runterkommt. Du hattest auf das reale Leitzinsniveau als wichtige Größe schon hingewiesen. Wenn wir im Dezember 2026. Lange hin noch und viel Unsicherheit auch durch die Entwicklungen. Aber es ist unserer Auffassung nach nicht unrealistisch, dass wir da bei der Jahresrate der Konsumentenpreise einen Wert von 2,4 oder 2,3% haben. Und dann hättest du mit einer Fed-Funds-Target-Rate bei 3% auch immer noch ein hinreichend positives Leitzinsniveau, was auch real eben entsprechend jetzt vielleicht nicht übermäßig attraktiv für Anleger ist am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve, aber eben kein Problem.
Ja, und ich glaube, das ist natürlich, was allen irgendwie auch bewusst ist. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das Thema, was hat das eigentlich auch für eine Implikation möglicherweise auf den Dollarkurs und die Dollarnachfrage dieser Shift? Was siehst du da?
Es gibt einen ganz anderen Shift zunächst, der auch mit dem Iran-Konflikt zu tun hat. Wir merken jetzt ganz, ganz eindeutig, wir hatten ja immer gesagt, Risiken muss man am Devisenmarkt jetzt im Auge haben und das könnte mal eher für den Dollar sprechen. Das hat es jetzt mit dem Iran-Konflikt getan. Und wir sehen jetzt etwas, was ungewöhnlich ist und was vielleicht auch nur zeitlich begrenzt Gültigkeit haben wird, aber etwas, was wir in dieser Geschwindigkeit ursprünglich nicht erwartet hatten, nämlich dass der Dollar wieder zum sicheren Hafen am Devisenmarkt geworden ist. Und insofern ist es so, dass wenn sich die Situation beruhigt und die Aktienkurse dann eher nach oben laufen, weil eben diese geopolitischen Risiken wieder in den Hintergrund rücken, ist das eben nicht förderlich für den Dollar. Und daher ist aufgrund des jetzt veränderten Statuses, ich weiß noch, als wir letztes Mal über das Thema gesprochen haben, haben wir eher darüber nachgedacht, dass der Dollar extrem schwach werden könnte, weil Ängste da sind, dass man eine Restrukturierung oder irgendwelche Wechselkursregimeveränderungen vornimmt, die eben schlecht für die internationalen Märkte wären. Jetzt ist ein etwas schwächerer Dollar zu erwarten, aus genau dem gegenteiligen Grund, weil nämlich der Dollar wieder der sichere Hafen am Devisenmarkt ist. Das hat sich im Iran-Konflikt sehr klar erwiesen. Und jetzt führt das natürlich dazu, wenn dieser geopolitische Risikofaktor aus dem Fokus der Anleger rückt und zum Beispiel Aktienkurse wieder nach oben gehen, wird das den Dollar in dieser neuen Situation belasten. Hinzu kommt, dass die EZB auch aufgrund der Entwicklungen beim Ölpreis unter einem gewissen Druck ist, an der Zinsschraube sozusagen eher nach oben zu drehen, während die Fed aufgrund der Vereinbarung, die wahrscheinlich zwischen Walsh und Trump zumindest implizit existiert, eher mal Zinsen senken wird. Und auch das spricht eher für die Situation, dass der Euro gegen den Dollar aufwerten könnte. Jetzt nicht dramatisch, aber es ist eigentlich eine verrückte Situation. Wir haben ein komplett anderes Szenario, aber die Bewegung, die wir eigentlich für das Krisenszenario US-Dollar mit Mar-a-Lago-Abkommen etc. pp. Enteignungen erwartet hatten, die sich jetzt einstellt und die wir jetzt aber auch für deutlich realistischer halten. Also wir glauben, dass der Iran-Krieg irgendwann in 26 halbwegs sinnvoll Ende finden, schwierig zu sagen, aber sich beruhigen wird und dass davon die Aktien sozusagen Märkte nochmal profitieren werden. Und das wird dazu führen, dass der Dollar eben jetzt in dem neuen Regime schwächer wird. Daran wird man sich erst gewöhnen müssen.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil die Shifts gefühlt auch immer schneller vonstatten gehen. Also die Situation gerade aktuell verändert sich ja wirklich wöchentlich fast.
Minütlich kann man fast sagen,
ja,
oder?
Genau,
was natürlich das solchen Podcast noch schwieriger macht. Ne?
Ja, genau. Und das macht natürlich auch die Prognosen dann irgendwie auch schwieriger. Gerade auch Prognosen hinsichtlich, wie entwickelt sich was natürlich. Was man natürlich, wie du schon richtig sagst, das haben wir von der Asset Management Seite natürlich auch gesehen, März, als dann die Märkte doch recht stark nachgegeben haben, dass der Dollar dann auf einmal gesucht war, eben als Fluchtwährung sozusagen für Sicherheit. Das haben wir natürlich auch sehr deutlich gesehen. Und jetzt im April, wo es dann, sag ich mal, Waffenstillstand vorerst gab und so weiter und sich die Märkte erholt haben, der Dollar eben auch entsprechend schwächer geworden ist. Also dieses Muster haben wir exakt gesehen. Ich bin auf den nächsten Shift gespannt und den nächsten Einfall, den es vielleicht auch von der US-Regierung diesbezüglich gibt.
Das kann leider schneller gehen, als wir wünschen, aber genau. Das ist halt einfach so. Das macht die Sache ja auch ein bisschen spannender für uns alle, ne?
Ja, absolut. Deswegen ist das immer wieder gut, auch mit dir darüber zu sprechen, damit wir eben auch sehen, okay, wie entwickeln sich die einzelnen Themen, wie ist aktuell die Einschätzung und immer auch mal ein Update dazu zu geben, weil wir gerade auch natürlich bei den Aktien immer doch mittlerweile immer mehr V-Bewegungen in den Kursen sehen. Dann geht es steil runter und auch steil wieder nach oben, weil dann eben irgendein Shift am Markt sozusagen da ist. Und da spielen natürlich die Notenbanken und auch der Dollar als auch die Zinsen mit rein.
Völlig richtig. Also als Anleger muss man, selbst wenn man direkt nicht in Devisen investiert, muss man definitiv auch aufgrund des besonderen Statuses des US-Dollars diese Regime-Geschichte ganz klar im Auge behalten. Also wenn sich das Regime wieder ändert, haben wir extrem ausgeprägte Bewegungen, die dann alle Assetklassen eigentlich betreffen. Und insofern ist das ein ganz, ganz zentraler Ankerpunkt für die internationalen Finanzmärkte, die man sicherlich sehr, sehr genau beobachten muss, auch weiterhin. Und die Dynamik ist da und sie wird leider auch weiterhin wahrscheinlich da bleiben.
Ja, vielen Dank, Tobi. Ich würde sagen, als kurzes Schlaglicht-Update zum Thema US-Notenbankpolitik wäre das schon eigentlich so ein ziemlich ein rundes Bild, außer du sagst mir, du hast noch irgendwas, was wir unseren Zuhörern noch definitiv mit auf den Weg geben müssen.
Ja, es ist eine etwas paradoxe Situation, weil man fragt uns manchmal, wie wir auf diese 3% kommen, die wir jetzt als Ziel für die Fed Funds Target Rate oberes Band rausgeben. Und das ist wirklich verrückt. Donald Trump hat ja sich so mit den Kandidaten beschäftigt und im Rahmen des sich mit den Kandidaten Beschäftigens ist ihm sozusagen untergekommen, dass manche dieser Kandidaten, insbesondere einer, die Marke von 3% bei der Fed Funds Target Rate momentan für angemessen gehalten hat. Und für ihn ist das jetzt geworden im Prinzip zu dem Minimum an geldpolitischer Lockerung, was er von seinem neuen Fed-Chef erwartet. Und das führt zu einer paradoxen Situation. Der Neue, also Kevin Warsh, wird im Prinzip durch eine Zielgröße in eine Richtung gedrückt, die er selbst so gar nicht gesetzt hat. Und das ist schon ein bisschen paradox, finde ich.
Ja, und auch spannend zu sehen, wie er damit umgeht, wenn er dann tatsächlich auf dem Sessel dann sitzt oder es dann doch vielleicht nochmal kein Sinneswandel gibt, aber zum Beispiel dann auch nochmal gesagt wird, okay, wir müssen ein bisschen vorsichtiger agieren oder auch sich ja mit den anderen Fed-Mitgliedern, das hast du ganz am Anfang richtigerweise gesagt, er kann es ja nicht alleine bestimmen, sondern er muss sich ja Mehrheiten auch suchen in dem Gremium, wie es dann tatsächlich wird und wie viel Einfluss er dann auch gewinnt in dem Gesamtgremium.
Völlig richtig. Völlig richtig. Aber ich glaube, man hat da jemanden gefunden, der das managen kann und auch gut managen wird. Wir werden es auf jeden Fall genau im Auge behalten, denke ich.
Ja.
Das wird nicht das letzte Mal das Thema hier sein.
Das werden wir auf jeden Fall. Und damit vielen Dank, Tobias.
Ich bedanke mich.
Update. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und freuen sich gerne auf das nächste Update. Bis dann.
Danke. Tschüss.
Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.